Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Ich bin nur derjenige, der die Ansage macht. Wir sind bei Folge 357 im Bereich Wir Verlage Bücher machen, Teil 295. Im Studio Maren Schönfeld, die das folgende Buch bearbeitet hat. Wir sind bei Folge 3 von 4, Frau Sorge von Hermann Sudermann. Und Maren, der Platz am Mikrofon ist jetzt gleich deiner. Die letzte Folge war schon so spannend, ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe, so lange zu warten, dass es dann weitergeht.
Ja, Ralf, hallo. Schön, dass wir wieder hier sind in deinem Studio. Wir hatten in der ersten Folge der Lesung aus dem Buch Frau Sorge von Hermann Sudermann den Beginn des Lebens unseres Helden Paul miterlebt und auch, wie seine Mutter mit der neuen Herrin des Guts Helenenthal Freundschaft schloss. Nun sind wir in Pauls Jugend. Es ist die Zeit der Konfirmation. Helene von Helenenthal hat zwischenzeitlich ein Mädchen zur Welt gebracht, das, wie sie in dem Pakt mit Pauls Mutter entschieden hatte, nun Elsbeth heißt, nach Pauls Mutter. Diese beiden jungen Menschen begegnen sich immer mal, sind sich selten begegnet in der Kindheit, haben aber nun einen gemeinsamen Konfirmandenunterricht. Und es ergibt sich an einem Tag, dass die beiden zusammen nach Hause gehen. Es war ein sonniger Junivormittag. Der weiße Sand des Weges flimmerte. Ringsherum blühten goldgelbe Katzenpfötchen und das Wiesenfrauenhaar wehte im warmen Wind. Vom Dorf her tönte die Mittagsglocke. Kein Mensch war weit und breit zu sehen. Die Heide schien wie ausgestorben. Elsbeth trug einen breiten Strohhut zum Schutz gegen die Sonnenstrahlen. Den nahm sie jetzt ab und schlenkerte ihn am Gummiband hin und her. »Es wird dir zu heiß werden«, sagte er, aber da sie ihn ein wenig auslachte, riss er auch seine Mütze vom Kopf und warf sie hoch in die Luft. »Du bist ja ein lustiger Bursche«, sagte sie beifällig nickend. Er schüttelte den Kopf und seine Stirn zog sich wieder in die ernsten Falten, die ihn stets alt erscheinen ließen. »Ach nein«, sagte er, »lustig bin ich nicht.« »Warum nicht?«, fragte sie. »Ich habe immer an so vielerlei zu denken«, erwiderte er, »und wenn ich mal recht froh sein will, kommt mir sicher was in die Quere.« »Woran hast du denn immer zu denken?«, fragte sie. Er sann eine Weile nach, aber es fiel ihm gerade nichts ein. »Ach, es ist ja alles dumm Zeug«, sagte er. »Kluge Gedanken kommen mir überhaupt nicht.« Und dann erzählte er ihr von den Brüdern, von dicken Büchern, die mit Zahlen vollgeschrieben ständen, den Namen habe er vergessen, und welche sie schon auswendig gekonnt hätten, als sie so alt gewesen wären wie er selber. »Warum lernst du das nicht auch, wenn es dir Vergnügen macht?«, fragte sie. »Es macht mir aber kein Vergnügen«, erwiderte er. »Ich habe einen so schweren Kopf.« »Aber irgendetwas wirst du doch können«, fragte sie weiter. »Ich kann rein gar nichts«, erwiderte er traurig. »Ich sei dumm«, sagt der Vater. »Du, darauf musst du nichts geben«, tröstete sie ihn. »Mein Fräulein Rathmeier hat auch immer allerhand an mir auszusetzen. Aber ich, pah, ich...« Sie schwieg und riss eine Sauerampferstaude aus, an der sie kaute. »Hat dein Vater noch immer so blitzende Augen?«, fragte er. Sie nickte und ihr Antlitz verklärte sich. »Du hast ihn wohl sehr lieb, dein Vater?« Sie sah ihn erstaunt an, als ob sie seine Frage nicht verstünde. Dann meinte sie, oh ja, sie hätte ihn sehr lieb. »Und er dich auch? Und ob?« Er pflückte sich nun gleichfalls einen Sauerampferstengel und seufzte dabei. »Warum seufzt du denn?«, fragte sie. Es käme ihm zufällig was in den Sinn, meinte er, und dann fragte er lachend, ob ihr Vater sie noch manchmal auf den Schoß nehme, wie damals, als er im Weißen Haus gewesen. Sie lachte mit und meinte, sie wäre ja schon ein großes Mädchen und er soll nicht so dumm fragen, aber hinterher kam's heraus, dass sie doch noch auf des Vaters Schoß säße, freilich nicht mehr rittlings, fügte sie lachend hinzu. »Ja, das war ein schöner Tag«, sagte er, »und ich saß auf seinem anderen Knie, Wie klein müssen wir damals gewesen sein? Und dumm waren wir, dass Gott erbarm, erwiderte sie. Wenn ich noch dran denke, wie du pfeifen wolltest und nicht konntest. Hast du das behalten? Fragte er, und sein Auge leuchtete auf im Bewusstsein seiner jetzigen Kunst. Natürlich, sagte sie, und als du fortgingst, kamst du noch mal zurückgelaufen und, weißt du noch? Er wusste es genau. Heute wirst du wohl pfeifen können, lachte sie. In unserem Alter ist das keine Heldentat mehr, kann ich es doch sogar. Und sie spitzte die Lippen in sehr drolliger Weise. Ihm tat es weh, dass sie von seiner Kunst so geringschätzig sprach, und er dachte darüber nach, ob er das Pfeifen fortan nicht lieber ganz unterlassen sollte. »Warum bist du so schweigsam?« fragte sie. »Bist du auch müde?« »Ach nein, aber du, was?« Ja, der Fußweg in Sand und Mittagshitze habe sie angestrengt. »So komm zu uns ins Haus und ruh dich aus«, rief er leuchtenden Auges, denn er gedachte der Freude, welche die Mutter bei ihrem Anblick empfinden würde. Aber sie dankte. »Dein Vater ist nicht gut zu sprechen auf uns«, hat Mama gesagt, »und darum dürft ihr auch nicht nach Helenenthal zu Besuch kommen. Dein Vater würde mich vielleicht vom Hof weisen.« Er erwiderte hochrot, das würde der Vater wohl nicht, und er schämte sich sehr. Sie warf einen Blick zum Heidehof, der kaum 300 Schritt abseits vom Weg gelegen war. Der rote Zaun leuchtete im Sonnenglanz, und selbst die grauen, verfallenen Scheunen schauten freundlicher drein als sonst. »Es ist ganz hübsch bei euch«, sagte sie, die linke Hand wie einen Schirm über die Augen legend. »Oh ja«, erwiderte er, das Herz von Stolz geschwellt, »und an dem einen Scheunentor ist eine Eule angenagelt.« »Aber es soll noch viel, viel hübscher bei uns werden«, fügte er nach einer kleinen Weile ernsthaft hinzu. »Lass mich nur erst ans Regiment kommen.« Und dann begann er, ihr seine Zukunftspläne auseinanderzusetzen. Sie hörte ihm aufmerksam zu, aber als er geendet hatte, sagte sie noch einmal, »Ich bin müde, muss mich ausruhen.« Und sie machte Miene, sich auf dem Grabenrande niederzusetzen. Nicht hier in der Sonnenhitze, warnte er. Komm, wir suchen uns den ersten besten Wacholderstrauch. Sie reichte ihm die Hand und ließ sich müde von ihm über den Heiderasen ziehen, der von Maulwurfshügeln geschwellt war wie ein wellenschlagender See und der gegen den Waldesrand hin vereinzelte Wacholderbüsche trug, welche wie eine Schar schwarzer Gnome aus der ebenen Fläche emporragten. Unter dem ersten dieser Gebüsche hockten sie sich nieder, so dass dessen Schatten ihre zarte, schmale Gestalt fast umhüllte. »Hier ist gerade noch Platz für deinen Kopf«, sagte sie, auf einen Maulwurfshügel weisend, der sich noch im Bereich des Schattens befand. Er streckte sich der Länge nach auf dem Rasen hin, den Kopf auf den Maulwurfshügel gebettet, die Stirn vom Saum ihres Kleides bedeckt. Sie lehnte sich müde in das Dickicht des Busches zurück, um in dessen Geäst eine Stütze zu finden. »Die Nadeln stechen gar nicht«, sagte sie dann, »sie meinen's gut mit uns. Ich glaube, wir könnten auch durch Dornröschens Hecke gehen.« »Du, nicht ich«, erwiderte er, die Augen im Liegen zu ihr aufschlagend. »Mich hat noch jeder Dorn gestochen. Ich bin kein Märchenprinz, nicht einmal ein lumpiger Hans im Glück bin ich.« »Wird alles noch kommen«, tröstete sie. »Du musst nicht immer so traurige Gedanken haben.« Er wollte ihr etwas erwidern, aber die richtigen Worte fehlten ihm, und wie er nachsinnend emporschaute, flog oben am blauen Himmel eine Schwalbe vorüber. Da stieß er unwillkürlich einen Pfiff aus, als ob er sie heranlocken wollte, und als sie nicht kam, pfiff er noch einmal und zum zweiten und zum dritten Male. Elsbeth lachte, er aber pfiff weiter, erst ohne zu wissen wie und ohne nachzudenken warum, aber als ein Ton nach dem anderen seinen Lippen entquoll, ward ihm zu Sinn, als sei er plötzlich sehr beredsam geworden und als ob er auf diese Weise alles sagen könnte, was ihm das Herz bedrückte und wozu er in Worten nimmer den Mut gefunden haben würde. All das, was ihn traurig machte und um was er sich sorgte, kam zum Vorschein. Er schloss die Augen und hörte gleichsam zu, wie die Töne für ihn sprachen. Er glaubte, der liebe Gott im Himmel hätte statt seiner das Wort genommen und erzählte alles, was ihn anging, sogar das, worüber er selbst nie klar geworden. Als er die Augen aufschlug, wusste er nicht, wie lange er so dagelegen und gepfiffen hatte, aber er sah, dass Elsbeth weinte.
Liebe Maren, das hast du wieder wunderbar gemacht. Bin tief eingetaucht und wieder mal ein Cliffhanger. Wie machst du das nur? Nächste Woche gibt's Folge 4 von 4. Das wird dann die Folge 358 des Podcasts im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 296. Am Mikrofon war Maren Schönfeld, die das Buch bearbeitet hat. Frau Sorge von Hermann Sudermann. Und das Buch hat die ISBN 9783 941 905 726, kostet 25 Euro, 288 Seiten, leinengebundenes Hardcover. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Aus Hamburg grüße ganz herzlich Ralf Plenz. Kommen Sie gut durch diese Woche. Und Maren, nochmal herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir auch. Macht mir sehr viel Spaß. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag.